Ich könnte jetzt beten, dass wir dürfen aus der Kraft und aus dem Frieden von Jesus heraus zuhören und ganz neu beschenkt werden. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns ganz fest an dir heben und unsere Herzen dürfen in deinem Frieden sein und dein Frieden darf regieren in unseren Herzen. Und Herr, ich danke dir, dass du bei jedem siehst, was es braucht. Und Herr, das Wunder, dass jedes Herz berührt wird, dass jedes Herz von denen, die den Livestream schauen, berührt wird, Herr, das kannst nur du tun. Und ich bitte dich, dass du das Wunder tust und danke, dass du wirkst, dass du sagst, dein Wort kommt nicht leer zurück. Amen. Es geht heute in der Predigt ums immer beten. Ist vielleicht etwas, wo man denkt, ja, habe ich schon 100 Mal gehört. Aber ich möchte in dieser Serie, wo ich angefangen habe zum Gebet, möchte ich mit euch Worte anschauen, die Jesus zum Gebet gesagt hat. Ich lese im Moment die Biografie von Johann Christoph Blumhardt, der durfte Heilige erleben, Befreiungen erleben. Und eins von seinen Geheimnissen war, immer mit Jesus verbunden. In Jesus bleiben. Wie es heisst im Weinstock. Wie Jesus sagt, wer in mir bleibt. Und zum in ihm bleiben, hat er gesagt, ist es wichtig, mit Wort von Jesus sich auseinandersetzen. Und ich werde mit euch in nächster Zeit, die nächsten paar Mal, Wort von Jesus anschauen, dass wir uns mit denen können auseinandersetzen. Ganz neu unsere Herzen regieren lassen von dem Wort von Jesus, damit eine Veränderung passieren und wir in Jesus bleiben. Heute werde ich mit euch ein Gleichnis anschauen, das Jesus erzählt in Lukas 18. Lukas 18, Vers 1 bis 8. Ich lese es mal vor. Er erzählte ihnen aber ein Gleichnis, um ihnen zu sagen, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. In einer Stadt gab es einen Richter, der Gott nicht fürchtete und keinen Menschen scheute. Und in dieser Stadt gab es auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschaffe mir Recht gegenüber meinem Gegner. Eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sagte er sich, wenn ich auch Gott nicht fürchte und keinen Menschen scheue, dieser Witwe will ich, weil sie mir lästig ist, Recht verschaffen, damit sie am Ende nicht noch kommt und mich ins Gesicht schlägt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter da sagt. Sollte nun Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht Recht verschaffen? Und sollte er ihre Sache aufschieben? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar unverzüglich, bloß wird der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben antreffen auf Erden. In dieser Zeit, die wir hinter uns haben, ist ja immer wieder so eine Frage auftaucht, ist das jetzt ein Zeichen, dass Jesus bald wiederkommt? Wie können wir parat sein, wenn Jesus wiederkommt? Und im Prinzip erzählt Jesus das Gleichnis im Zusammenhang von der Endzeit. Wenn wir nachschauen vorne im Kapitel 17, erzählt er davon, dass zwei werden im gleichen Bett sein und jemand wird mitgenommen werden und das andere zurückgelassen. Er erzählt das Beispiel, das Gleichnis im Zusammenhang mit dem Paratsein. Er sagt auch, dass es in der Endzeit so wird sein wie zu Zeiten Noahs, wo sie einfach geheiratet und gegessen und gefeiert und gemacht haben, aber nicht sich um Gott gekümmert haben, nicht nach Gott gefragt haben. Und darum nicht parat gewesen sind, wo die Türen von der Arche zugegangen sind. In diesem Zusammenhang erzählt Jesus das Gleichnis und sagt, wir sollen immer beten und nicht nachlassen. Nicht müde werden. Wieso ist das wichtig, dass immer beten und nicht müde werden? Jesus sagt im Lukas 21, Vers 36, so seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Durch das Beten, durch das immer verbunden sein mit Jesus, sind wir parat, wenn er wiederkommt. In dem Vers vorher, im Lukas 21, sagt er nämlich, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Wie schnell ist die Gefahr, dass wir jetzt sagen, Corona ist vorbei, komm, lass uns wieder alles machen wie vorher. Ich glaube nicht, dass das Gottes Ziel ist. Dass wir wieder zurückgehen und denken, es geht uns ja alles so gut und uns vor allem ums Essen und Trinken kümmern. Und ums Vergnügen. Oder um die täglichen Sorgen. Sondern wir sollen immer beten, dass wir den Blick aufs Wesentliche behalten, auf Jesus. So steckt uns das zu. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir lernen aus dieser Zeit, die wir hinter uns haben. Weil Gott hat das geschickt, dass es uns zum Besten dient. Dass wir etwas daraus lernen. Und nicht, dass wir wieder zurückgehen in die alten Muster. Wie viele Leute haben gesagt, mir hat jemand gesagt am Telefon, hoffentlich gehe ich nachher nicht wieder zurück. Jetzt während der Corona-Zeit habe ich viel mehr nach Gott gesucht, viel mehr gebetet. Das immer Beten ist viel mehr präsent gewesen. Meine Beziehung zu Gott viel intensiver. Hoffentlich gehe ich nicht zurück. Jesus sagt, wir sollen aufpassen. Er sagt es doch ein bisschen deftig, fressen und saufen. Ja, es ist, glaube ich, der Luther. Ja, die Luther-Übersetzung habe ich da genommen. Aber dass es nicht nur unser liebliches Wohl, dass es uns gut geht, dass es uns alles um das drüllt, sondern dass wir sehen, wenn wir uns um Gottes Reich kümmern, wenn wir immer mit ihm verbunden sind, wenn wir immer beten, immer mit ihm reden, in jeder Situation, dass wir so parat sind, wenn er wiederkommt. Wie schnell ist unser Wohlstand eine Ablenkung? Wie schnell ist das Normale, der normale Trott, eine Ablenkung? Es ist so wichtig, dass wir den Trott immer wieder durchbrechen und uns Zeit nehmen, auch am Morgen früh oder irgendwann im Tag, um zu sagen, so, jetzt brauche ich eine Pause. Ich brauche die Kraft von Gott. Ich will aus der Kraft von Gott da reagieren. Gestern beim Putzen haben wir einfach so angefangen. Und irgendwann haben wir gemerkt, jetzt mögen wir nicht mehr. Jetzt brauchen wir eine Pause. Und dann haben wir zueinander gesagt, hey, früher haben wir doch am Anfang noch gebetet am Anfang. Dann haben wir gebetet in dieser Pause. Und nachher haben wir wieder viel besser mögen. Das klingt jetzt für euch vielleicht einfach und blöd. Aber ich habe das auch gemerkt bei meinen Arbeiten. Wenn ich arbeite, das habe ich nicht so gerne gemacht, Arbeiten schreiben. Und da bin ich irgendwann ist der Kopf leer gewesen und du bist einfach nicht weitergekommen. Und ich weiss, dass jetzt die einen gerade am Arbeiten schreiben sind. Da haben gedacht, ich baue das ein. Habe ich gemerkt, hey, jetzt mag ich einfach nicht mehr. Und mich ausgeklinkt und im Gebet wieder die richtige Sicht auf das Ganze gefunden. Immer beten. Wir haben das Gefühl, oh, jetzt habe ich doch keine Zeit. Aber im Beten komme ich wieder den richtigen Blick auf alles über. Es ist wichtig, dass wir beten, damit wir parat sind, wenn Jesus weiterkommt. Und ein zweiter Punkt ist mir wichtig geworden, wieso wir alle Zeit sollen beten. Nachher gehe ich dann ums Bitten um Gerechtigkeit ein, wo es in diesem Gleichnis darum geht. Der zweite Punkt, wieso wir alle Zeit sollen bitten, der steht in Matthäus 26, 41. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wir sollen immer beten, damit wir geistlich reagieren können. Auch in Zeiten, von der Prüfung, auch wenn eine Versuchung kommt. Dass wir dann, wenn uns jemand anbrüllt, kann eine Versuchung sein, zum Zurückbrüllen. Dass wir dann geistlich reagieren. Darum ist es wichtig, dass wir immer in Verbindung sind, dass es uns dann, wenn die Versuchung kommt, wenn die Prüfung kommt, nicht auf dem falschen Fuß verwischt. dass wir dann geistlich reagieren können. Weil alles, im Galaterbrief heisst es, alles, was das Fleisch, unser Ego bewirkt, trennt uns von Gott. Wer solches tut, wird das Reich Gottes nicht sehen, heißt es im Galaterbrief. Darum ist es so wichtig, dass wir beten und wachen, dranbleiben an Jesus, damit wir überhaupt Kraft haben, aus seiner Kraft zu reagieren. Damit wir einen Unterschied sein können. Und liebe Leute, lass es nicht mehr zufrieden sein, mit dem zu sagen, ich bin halt so. Und ja, ist doch normal, dass man ab und zu mal ausruft. Oder wütig wird. In der Wut, der menschliche Zorn vollbringt nichts Gutes. Lass uns immer beten, und das sage ich auch mir im Fall, nicht nur euch. Lass uns immer beten, dass wir geistlich auf die Herausforderungen, auf die Versuchungen reagieren. Und erst recht brauchen wir das, wenn die letzte Zeit kommt, wo Jesus sagt. Und es kann sein, dass das, was wir zum Teil jetzt erleben, Zeichen sind für die letzte Zeit. Habe ich auch den Eindruck. Aber das Entscheidende ist, dass wir parat sind. Und parat sind wir, wenn wir in Jesus sind und die Verbindung zu ihm suchen, ihm dort, dass wir immer alle Zeit alles mit ihm besprechen. Dankbar sein für das, was wir alles dürfen fressen und saufen. Also essen und trinken. Entschuldigung, der Luther hat es gesagt. Dankbar sein für all das. Nicht einfach nur, dass es so in uns hineinschlingen, sondern dankbar sein. So können wir beten, sogar essen und geniessen. Das dürfen wir. Wir müssen kein schlechtes Gewissen haben. Aber lass uns das dankend machen. Betend. Und wenn Sorgen auftauchen, die betend vor Gott zu bringen. Und nicht uns von diesen Sorgen lähmen lassen. Und jetzt möchte ich auf das sind zwei Punkte, die mir so wichtig geworden sind, zum allgemein beten. Wieso sollen wir beten? Damit wir parat sind, wenn Jesus wiederkommt und damit wir geistlich und nicht aus dem Ego heraus reagieren. Ich werde jetzt auf das Gleichnis eingehen von dieser Witwe. Wirklich, müssen wir wirklich immer beten? In der einen Übersetzung heisst es immer, alle Zeit bedeutet es gleich. Nicht nachlassen im Gebet. Es heisst im Vers 2, in einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. Die Situation, wo die Witwe bittet, ist von dem, wo sie bittet, aussichtslos gewesen. Es wäre noch ein bisschen hoffnungsvoll gewesen, stimmt uns hoffnungsvoll, wenn jemand gottesfürchtig ist. Dann sieht es ein bisschen besser aus. Dann haben wir die Hoffnung, dass er vielleicht so reagiert, wie es Gott gefällt. Die Hoffnung fällt weg. Von diesem Punkt her aussichtslos. Manchmal haben wir noch Hoffnung, wenn wir das Gefühl haben, ah, das ist jemand, der extrem gütig ist, extrem liebevoll ist. Da habe ich eine Chance. Keine Chance. Der interessiert sich absolut nicht für die Leute rundherum. Er schaut nur für sich. Er scheucht keinen Mensch. Interessiert ihn nicht, was die Menschen machen. Es ist ihm alles gleich. Er schaut eigentlich nur für sich. Und von diesen Richtern zu dieser Zeit heisst es auch, viele sagen, das sind mehrheitlich römische Richter gewesen, weil die Juden haben Älteste gehabt, nicht so einen Richter. Mehrheitlich römische Richter gewesen und die sind unglaublich bestechlich gewesen. Also keine Chance. Von dieser Person, die Witwe zu einer geht, keine Aussicht auf Hoffnung. Und trotzdem geht sie. Etwas Zweites, wo ihre Situation erschwert, steht im Vers 3. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Das überlassen wir vielleicht so, aber ihr Nachteil zu dieser Zeit als Bittstellerin, der erste Nachteil ist der, wo sie zu ihm geht, aussichtslos. Ihre Situation ist eigentlich auch recht aussichtslos, weil sie ist rechtlos als Witwe. Wir sehen, Elia und Elisa sind immer wieder Witwen helfen und haben Witwen geholfen. Sie sind oft ausgenutzt worden. Ihre Situation, ihre schwache Situation ist oft ausgenutzt worden von Leuten, die probiert haben, sogar auf ihren Schultern zu profitieren. Ihre Situation, dass sie nicht jemand rechtlich gehabt, der sich für sie eingesetzt hat. Und das ist zu dieser Zeit oft der Ehemann gewesen. Hat sie in eine aussichtslose Situation katapultiert. Der Richter hat absolut keinen Grund gehabt, um ihr Recht zu geben. Weil sie keinerlei Macht gehabt, keinerlei Einfluss gehabt. Sie war aussichtslos gewesen aus ihrer Situation, aber auch aussichtslos aus der Sicht zu dem, wo sie gegangen ist. Und trotzdem hat sie die Hoffnung nicht aufgegeben. Und trotzdem ist sie immer wieder zu dem Richter. Sie hat irgendwie den Glauben gehabt, da könnte etwas passieren. Obwohl es menschlich gesehen aussichtslos war. Mir ist ein Beispiel in den Sinn gekommen, vom Missionar, der Pozzo hat er geheissen. Der war während dem Zweiten Weltkrieg im Gefangenenlager in Deutschland. Er ist deportiert worden von Frankreich her und war in Deutschland. Und seine Familie war in der Schweiz. Und er hat irgendwie einfach geglaubt, dass Gott machen kann, dass er zu der Familie in die Schweiz kommt, obwohl seine Situation als Gefangener aussichtslos war. Und er hat dann dem Himmler, damals im Deutschen Reich, einem mächtigen Mann, einen Brief geschrieben. Auch dort hat er keine Hoffnung gehabt, dass der einem Christ, der bittet, Recht gibt. Und trotzdem hat er es gemacht. Und seine Gefangenen rundherum haben ihn belächelt. Und dann haben ihm gesagt, hast du eine Antwort bekommen? Und irgendwann hat er davon ausreisen zu seiner Familie in die Schweiz. Gott kann in aussichtslosen Situationen, wenn deine Situation aussichtslos ist, aus deiner Sicht, weil du das Gefühl hast, ich habe keine Macht, ich bin niemand, ich bin rechtlos. Und wenn sie aussichtslos ist, weil der, wo du bittest, weil du denkst, ich habe sowieso keine Chance, der ist so gottlos, der interessiert sich so überhaupt nicht, weder für Menschen noch für Gott. Und trotzdem kann Gott wirken. Der Nebukadnezar war auch so ein Typ. Gott hat gewirkt an dem. Gott kann in Situationen, wo es aussichtslos ist. Und ich glaube, was Jesus uns mit dem Gleichnis sagen will sagen, ist, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben. Nicht auf die Menschen. Weil da ist wirklich jede Hoffnung umsonst. Aber die Hoffnung, dass Gott wird Gerechtigkeit schenken. Es geht nämlich dann weiter im Vers. Ah, ist schon da, super. Vers 4 und 5. Eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sagte er sich, wenn ich auch Gott nicht fürchte und keinen Menschen scheue, dieser Witwe will ich, weil sie mir lästig ist, Recht verschaffen, damit sie am Ende nicht noch kommt und mich ins Gesicht schlägt. Irgendwie habe ich es ein bisschen lustig gefunden, dass der Richter, der kein Mensch fürchtet, zumal Angst bekommt, eine Witwe würde ihm eins ins Gesicht schlagen. Aber irgendwie hat sie geschafft, die Aufmerksamkeit von ihm auf sich zu richten, weil sie so hartnäckig war. Dass der sogar sonst nie vor niemandem Angst hat, sogar Angst bekommen hat, sie würde ihm ins Gesicht schlagen. In dem Kassettli, wo wir früher zu dem Gleichnis gelost haben, sagt der Richter, da kommt sie mal noch und kratzt mir die Augen aus. Jetzt muss ich glaube wirklich etwas machen. Die hockt mir so auf den Pille. Die Hartnäckigkeit, die hat sogar beim bösen Richter etwas bewirkt. Bei dem, der sich für keinen Mensch und nicht für Gott interessiert, hat die Hartnäckigkeit etwas bewirkt. Wir dürfen um Gerechtigkeit bitten, dass gerecht passiert. Gott will Gerechtigkeit schaffen. Und wir sollen nicht aufgeben, für die Gerechtigkeit zu bitten. Mir hat jemand etwas erzählt, wo ich gefunden habe, das passt jetzt einfach extrem dazu. Sie verkaufen Sachen. Es ist dann, ich muss schauen, dass ich es ein bisschen anonymisiert erzähle. Es ist dann jemand gekommen, der etwas wollte. Und dann hat man das einfach so mitnehmen und gesagt, ja, ich zahle es dann auf Rechnung. Die Rechnung ist nie gezahlt worden. Die Rechnung ist nie gezahlt worden. Und wir haben dann, sie haben es mir erzählt, wir haben dann gebetet für das. Und es hat einfach nie besser ausgesehen. Es haben sogar noch andere erzählt, ja, das ist mir auch passiert mit dem. Der hat uns auch betrogen. Aber immer wieder das Ganze ins Gebet. Auch wenn die Gerechtigkeit noch nicht da ist, auch wenn es aussichtslos ausgesehen hat. Und irgendwann telefoniere ich wieder mit diesen Leuten und sie sagen mir, hey, du musst los. Jetzt hat er gezahlt. Gott hat trotzdem noch Gerechtigkeit. Es hat aussichtslos ausgesehen. Weil die Person, der Mensch, der es darum gegangen ist, ist wie bei dem Richter. Der hat schon so viel betrogen. Der war schon so korrupt gewesen. Aussichtslos. Aber Gott kann wirken, auch noch heute. Nicht nur beim Apostel im Zweiten Weltkrieg. Er kann heute noch genau gleich wirken. Wenn wir ihn bitten um Gerechtigkeit. Weil jetzt kommt nämlich meine Lieblingsstelle in dem Gleichnis. Jetzt sagt Jesus, hey, hört, der ungerechte Richter, sogar der sagt, jetzt muss ich glaube wirklich schauen. Wie viel mehr wird Gott, der gerecht ist, durch und durch gerecht, gerechter als dein und mein Gerechtigkeitssinn, der nicht immer nur gerecht ist. Weil unser Gerechtigkeitssinn ist manchmal auch so, dass hauptsächlich mir, uns geht's gut. Dann ist es gerecht. Aber Gott, der wirklich gerecht ist, der wirklich alles sieht, wie viel mehr wird er recht schaffen? Weil er ist ganz anders. Er ist gerecht. Er ist nicht so wie der ungerechte Richter, er ist gerecht. Und ihm sind nicht alle Menschen gleich, sondern er hat sogar sein Liebsten, seinen Sohn, für uns hingegeben. Er liebt, es ist ein totaler Gegensatz. Wenn sogar der schlechte Hagel recht gibt und sich um Gerechtigkeit kümmert. Wie viel mehr macht das Gott? Im Prinzip will das Jesus anspornen und zum sagen, hey, sogar die Witwe in ihrer aussichtslosen Situation hat nicht aufgegeben. Wie viel mehr gib doch du nicht auf, weil du hast so viel Hoffnung auf, dass du gerecht, Recht bekommst. Gott verspricht es dir. Er wird Recht schaffen. Dann gib doch nicht auf. Dann ruf doch Tag und Nacht, dann bleib doch dran. Weil zu dem, wo du gehst, hast du, der interessiert sich genauso wie du für Gerechtigkeit. Noch viel mehr, nämlich für wahre, göttliche Gerechtigkeit. Und wenn du zu ihm gehst, dann hast du Hoffnung. Also es besteht immer, bleib dran. Weil zu dem, wo du gehst, der meint es gut mit dir. Und der ist gerecht. Und jetzt kommt der zweite Gegensatz. Die Witwe ist, für sie ist die Situation aussichtslos gewesen, weil aus ihrer Position. Aber unsere Position ist andere als die der Witwe. Unsere Position ist nicht, dass wir benachteiligt sind, sondern wenn wir an Jesus glauben, auserwählt. In einem Kommentar hat es geheißen, alle, die an Jesus glauben, sich auf Jesus verlöhnt, sind Auserwählte. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt, sagt Jesus, nachdem er erzählt, dass jemand das Hochzeitsgewand, das neue Kleid, die Gnade nicht hat annehmen wollte. Wenn er nachher weiterlesen in diesem Kapitel, kommt das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Wo es heisst, Gott ist gnädig einem Zöllner, der sagt, sei mir Sünder gnädig. Aber der ist nicht, dem ist er nicht gnädig, der sich immer noch auf das verlässt, wie der Pharisäer, was er gemacht hat und auf das verlässt, was er alles falsch nicht gemacht hat. Und liebe Leute, wir sind auserwählt, wenn wir uns voll auf Jesus verlassen. Und nicht mehr auf das, was wir gemacht haben. All die tollen Sachen, wo wir das Gefühl haben, wow, wegen dem nimmt mich Gott ganz bestimmt an. Nein, er nimmt dich nicht wegen dem an. Er nimmt dich dann an, wenn du siehst, auch du brauchst Gnade. Und er nimmt dich auch nicht an, weil du ein paar Sachen nicht gemacht hast, weil du nicht ganz so schlimm bist, wie der, der andere beklaut hat oder im Gefängnis hockt und jemanden umgebracht hat. Er nimmt dich an, du bist auserwählt, wenn du eingestehst, aber auch ich habe gehasst. Und jetzt sagt, Hass ist gerade wie Mord. Ist genau das gleiche Gefühl. Hass löst irgendwann auch Mord aus. Oder ein Mord war mal mit Hass verbunden gewesen. Wir alle brauchen die Gnade. Und nur wenn wir die Gnade annehmen, sind wir Auserwählte. Aber als Auserwählte sind wir in einer hoffnungsvollen Position. Dann können wir erwarten, dass Gott unsere Gebete hört. Er wird auf uns hören. Wie viel mehr ein ungerechter Richter auf eine Witwe, eine rechtlose Frau hört, wie viel mehr hört Gott auf uns, weil wir auserwählt sind, wenn wir die Gnade von Jesus angenommen haben. Wir sind nicht auserwählt durch das, was wir gemacht haben oder nicht gemacht haben, sondern wenn wir Gnade von Jesus auf die vertrauen, wenn wir auf Jesus allein uns verlassen. Und das motiviert uns zum immer beten, weil wir eine Position haben. Wir sind auserwählt, wir sind geliebte Kinder. Und weil wir so eine gute Position haben, kann uns das auch motivieren, zum Dranbleiben im Gebet, zum nicht aufgeben, zum die Hoffnung nicht aufgeben. Und dann sagt Jesus etwas, was uns vielleicht ein bisschen, im Moment ein bisschen leer schlucken lässt. Er wird ihnen Recht schaffen, und zwar unverzüglich. Wir haben manchmal das Gefühl, oh, jetzt geht es ein bisschen lang. Ich kann euch trösten, sogar der David hat gesagt, in der Gebetsstunde haben wir es angeschaut, wie lange noch. Im Psalm 13 sagt er das viermal nacheinander, wie lange noch, Herr. Wir haben damit das Gefühl, jetzt halt es dann nicht mehr aus. Aber er wird zur rechten Zeit, er kommt nicht spät. Die Hilfe, die nie zu spät kommt. Er kommt rechtzeitig, er wird Gerechtigkeit schaffen. Wir dürfen ihn um Gerechtigkeit bitten. Er wird dafür schauen. Und wenn er noch rauszögert, wenn er noch wartet, und wir finden, jetzt wartet er zu lang, dann macht er das vielleicht auch gerade darum, dass noch Menschen umkehren können. Weil die schönste Art, wie Gerechtigkeit geschehen kann, wenn du einen Gegner hast, die schönste Art, wie Gerechtigkeit geben kann, ist, wenn der umkehrt, einsieht und Gnade in Anspruch nimmt, dich um Vergebung bittet. Das ist die schönste Art. Und im 2. Petrusbrief heisst es, dass Gott aus dem Grund noch wartet, um auf der ganzen Erde Gerechtigkeit zu schaffen. Der Herr zögert nicht, die Verheißung zu erfüllen, wie einige meinen, sondern ist geduldig mit euch. Er will nicht, dass einige zugrunde gehen, sondern vielmehr, dass alle den Weg der Umkehr einschlagen. Wenn Gott in gewissen Punkten noch wartet mit der Gerechtigkeit, dann macht er das darum, dass er noch, weil er noch Raum gibt zur Umkehr. Aber wir sollen nicht aufhören, um Gerechtigkeit zu bitten, und vielleicht auch gerade zu bitten, dass die Person umkehrt. Dass die Person bekennt und sagt, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Das sollen wir nicht aufhören. Er wünscht sich genauso wie mir, dass die Person umkehrt. Und lass uns immer wieder für die Gerechtigkeit beten. Lass uns die Hoffnung nicht aufgeben. Es heisst am Schluss von dem Gleichnis, wo wird Jesus so Glauben finden? In dieser Ausdauer, in dem Dranbleiben, drückt sich Glauben aus. Ich glaube immer noch, dass Gott kann eingreifen kann. Darum bitte ich noch. Auch wenn es schon 40 Jahre geht, wo mir die auf den Nerv geht, oder der. Ich bitte immer noch, dass Gerechtigkeit geschieht. Ich gebe nicht auf. Und Gerechtigkeit, die schönste Form von Gerechtigkeit ist, und die sich Gott wünscht, ist, dass die Person umkehrt. Dass die Person zu Jesus findet. Und dann sagt, es tut mir leid. Das ist die schönste Form von Gerechtigkeit. Und Gott tut viel lieber gnädig sein als bestrafen. Aber lass uns nicht aufgeben. Lass uns, dass uns Jesus so wiederfindet, wenn er kommt. So findet, betend. Dass wir dranbleiben. Dass wir geistlich reagieren und nicht fleischlich. Und liebe Leute, ich glaube, die Liebe von Gott könnte noch so viel mehr unter uns spürbar sein, wenn wir würden darum ringen, dass wir geistlich einander gegenüber reagieren und nicht fleischlich. Jeder Ärger, wo du je da innen mit jemandem gehabt hast, hat damit zu tun, dass einer von euch fleischlich reagiert hat. Und ich bitte dich, ich flehe dich an. Das Fleisch ist schwach. Darum musst du beten, dass der Geist gönnt. Es ist ein Kampf zwischen Geist und Fleisch. Und darum, hör nicht auf zu ringen. Gang betend durch deinen Tag. Ohne Jesus kannst du nichts tun, du brauchst ihn. Und hör nicht auf zu bitten. Und ganz speziell, hör nicht auf, um Gerechtigkeit zu bitten. Im Moment gehen ganz viele Leute auf die Straße wegen Ungerechtigkeit. Wegen Ungerechtigkeit, dass jemand wegen seiner Hautfarbe getötet worden ist. Wir wollen nicht aufhören. Oft beten wir viel intensiver für unsere Gerechtigkeit. Aber wir wollen auch nicht aufhören, zum Beten, dass all die Ungerechtigkeit auf dieser Welt, dass Gott gerecht schafft, dass Gott den Hungernden, die nichts zu essen haben, die verhungern neben dem reichen Wohlstandsviertel, dass Gott denen Gerechtigkeit schafft. Wir wollen nicht aufhören für das Bitten. Lass uns, Gott wünscht sich genauso wie wir Gerechtigkeit. Und unser Job ist, für das zu beten, bis Jesus wiederkommt. Weil dann geschieht definitiv Gerechtigkeit. Und er kommt nicht spät. Versteht mich richtig, dann ist es definitiv. Dann geschieht weltweite Gerechtigkeit. Aber im Kleinen, ich habe das Beispiel erzählt, von dieser Familie, die Ungerechtigkeit im Kleinen, schafft Gott heute schon immer wieder Gerechtigkeit. Aber im Grossen wird es tun, wenn Jesus weiterkommt. Unser Job ist darum zu bitten, dass noch viele umkehren. Dass so Gerechtigkeit steht, indem sie Buße tun. Lass uns nicht aufgeben. Und lass uns auch um Gerechtigkeit ringen, dass wir auch sehen, wo wir ungerecht sind. Und dass wir auch dort bitten, dass Gott Gerechtigkeit schafft, dass er uns hilft, dass wir Buße tun, wo es nötig ist. Wie oft sehen wir, wo andere zu uns ungerecht sind. Aber Gott möge uns auch sehen, dass wir umkehren können. Und dass wir so die Gerechtigkeit erleben, nämlich Gnade. Und dass wir gerecht sein durch Jesus. Gott vergibt uns nur, weil Jesus für die Schuld gezahlt hat. Gott vergibt deinem grössten Gegner nur, weil Jesus dafür gezahlt hat, wenn er Buße tut. Und er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis vor Wahrheit kommen. Und lass es nicht aufhören, für das zu beten. Lass es nicht aufgeben, egal wie lange wir schon beten. Lass uns dranbleiben. Es klingt krass, immer beten. Ein Theologe, der Reuer, hat das Buch geschrieben, nach dem Amen bete weiter. Ich will euch Mut machen. Nach dem Amen heute, nach dem Amen am Gottesdienst, betet weiter. Bleibt dran. Weil Gott nimmt dein Gebet ernst. Und wenn du es wirklich von Herzen meinst und hartnäckig bist, dann hast du grosse Hoffnung auf Erhörung, weil du auserwählt bist und weil du einen gütigen Vater im Himmel hast, der nur das Beste für dich will. Lass uns wieder auf das vertrauen und so hoffnungsvoll am Gebet dranbleiben, weil wir wissen, unser Vater im Himmel will das Beste für uns. Ich will noch beten zum Schluss. Vater, danke vielmal, dass es nicht umsonst ist, wenn wir zu dir kommen, hartnäckig im Gebet. Und Herr, vergib uns, wo wir müde geworden sind, wo wir aufgegeben haben, wo wir die Hoffnung aufgegeben haben. Danke, dass wir weiter beten dürfen, weil bei dir ist Hoffnung. Bei dir ist die wahre Hoffnung. Die Hoffnung auf eine endgültige Gerechtigkeit. Und Vater, ich im Himmel, ich bitte dich, hilf uns wieder ganz neu dran zu bleiben und alles im Gebet vor dich zu bringen. Weil dann können wir aus der Kraft von deinem Geist reagieren. Dann gibst du uns Kraft, zum du hast gesagt, wer um deinen Geist bittet, dem wirst du ihn geben. Und dann haben wir Kraft zum Überwinden, um in dieser Ungerechtigkeit noch aushalten und überwinden und weiter zu beten. Herr, hilf uns, auf dich zu schauen, als gerechter Richter. Hilf uns, dich zu sehen. Und hilf, dass wir die Hoffnung auf deine Gerechtigkeit nicht aufgeben. Und schenke uns ganz neue Freude, dass wir auserwählt sind, dass unser Name im Buch vom Leben steht, wenn wir die Gnade angenommen haben. Und Herr, du siehst, wo noch Menschen da sind, die sich auf ihre Gerechtigkeit verlassen. Du siehst, wo wir in der Gefahr sind, uns auf unsere Gerechtigkeit zu verlassen. Hilf uns, dass wir uns voll auf deine Gnade verlassen und so dürfen zu deinen Auserwählten gehören. Im Namen Jesu. Wirk du auch dort, wo Leute am Verzweifeln sind wegen Unrecht, im Gefängnis sind, weil sie unschuldig sind. Herr, schaff ihnen Recht. Gib ihnen neu die Gewissheit, dass du ihnen wirst Recht schaffen zur rechten Zeit. Und Herr, gib uns Vertrauen, gerade dann, wenn wir nicht mehr mögen, wenn wir sagen, wie lange noch. Hilf uns gerade dann, an dir festzuheben und darauf zu vertrauen, dass du nicht spät kommst und dass du mal endgültige Gerechtigkeit schaffen wirst. Herr, schaff in uns den Glauben, der nicht aufhört, dich zu bitten. Und Herr, bau du so dein Reich, schenk du so eine Erweckung, schenk du so einen Aufbruch, Herr, dass wir nur noch geistlich reagieren und nicht fleischlich. Und so dürfen das Licht sein und so dürfen leuchten für dich. Vater im Himmel, bitte tu du das Wunder. Amen.